Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 28. November 2022. Wieder ein Monat fast zu Ende. Es geht im Sauseschritt, Andreas. Und das Wetter, das entwickelt sich wieder Richtung Sommer.
Ja, genau so ist es. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man rausguckt, ist es alles andere als gemütlich. Es ist wirklich regnerisch heute, aber ich sehe tatsächlich so ein bisschen über den See, dass es hinten etwas heller wird. Also wenn die hier Regen ansagen, und das haben sie heute gemacht, Regen und so ein bisschen nieselig und 11 Grad plus, und dann ist es trotzdem so, dass es dann oft sehr trocken ist. Den See kann man kaum sehen, aber er changiert mit Sicherheit. Also ganz knapp kann man es dann doch so durchscheinen sehen. Habe ich das so richtig beobachtet oder wie würdest du das sagen?
Ja, ich hatte den Sommer erwähnt, natürlich wegen der Temperaturen, 11 Grad. Allerdings wird es auch wieder kälter. Und bei uns steht definitiv der Winter ins Haus, auch wenn wir jetzt noch einige letzte Tage haben, auch um unsere noch grünen Tomaten durchzubringen.
Richtig, das ist unser Dauerproblem. Da stehen momentan Kerzen im Gewächshaus, die Temperatur eben halt auf einer Größenordnung oberhalb des Frostpunktes halten, damit sie noch die Möglichkeit haben, anständig zu erröten, die guten Tomaten. Und das tun sie. Ich weiß nicht, ob sie da Emotionen haben oder ob es wirklich die Wärme ist. Auf jeden Fall werden sie rot.
Sprach der Hobby-Tomatenpsychologe Dr. Andreas Popp. Ihr Lieben, wir fangen mal an. Die Welt ist in Aufruhr, wie wir sehen können. In China wird die größte Protestwelle seit Jahrzehnten gezeigt, denn die Bürger dort, die Menschen in China, den reicht's, was diese strikte Corona-Politik angeht. Und in Peking beispielsweise, aber auch in anderen Millionenstädten sind überall die Menschen zu Hunderten und Tausenden auf die Straßen gegangen. Und Andreas, die Kommunistische Partei hat vielleicht mit ihrer Null-Covid-Politik überzogen. Das Ganze hatte sich jetzt entzündet, weil etwas passiert war von einem Zwischenfall, auf den komme ich gleich zu sprechen. Auf jeden Fall sind jetzt die Demonstranten da und schreien also sogar sowas wie nieder mit Xi, also mit dem kommunistischen Chef der Partei und gleichzeitig natürlich dem chinesischen Präsidenten. Es ist fast so ein bisschen wie 1989, wenn man sich die Bilder anschaut.
Ja, so könnte man es sehen. Aber auch im Jahre 2020 werden dann Bilder aus Berlin in irgendeiner Form wieder präsent. Denn man sieht hier so ein bisschen die Doppelmoral, mit der hier gearbeitet wird. Als die Menschen 2020 wegen ähnlicher Vergehen an die Menschlichkeit tatsächlich die Menschen eingebuchtet haben über irgendwelche Lockdowns und so weiter, da sind die auf die Straße gegangen und haben gesagt, nein, wir spielen nicht mehr mit. Das waren dann aber Aluhutträger, das waren Verschwörungstheoretiker, das waren Nazis. So, die heutigen Menschen in China, die eigentlich ein ähnliches Anliegen haben, aufgrund einer ähnlichen Lage. Jetzt kann man darüber reden, das kann man nicht vergleichen. Wenn einer 50 Euro unterschlagen hat, sollte er sich hüten, jemanden anzuklagen, weil er jemanden kennt, der 100 unterschlagen hat. Häufig ist er eigentlich nur neidisch, dass er zu wenig dabei abgegriffen hat. Und genau das ist so diese Problematik, die mir so durch den Kopf schießt.
Spannend, die Kommentare in den Mainstream-Medien dazu, tatsächlich voller Empörung, im Brustton der Überzeugung wird China kritisiert. Also natürlich finden wir das auch nicht toll und auch nicht richtig, aber es ist tatsächlich dieser berühmte Splitter im Auge des anderen, während man den eigenen Balken nicht sieht. Andreas, Auslöser in China für diesen öffentlichen Unmut soll, so heißt es, ein Wohnungsbrand gewesen sein in der Metropole Ürümqi in der nordwestchinesischen Stadt Xinjiang. Das war Donnerstagabend und da hat es viele Tote gegeben, mindestens 10 Menschen. Wir sind immer ein bisschen vorsichtig und ich bin da lieber im Konjunktiv, weil natürlich auch die Nachrichtenlage in China für westliche Medien immer unübersichtlich bleibt, im Moment jedenfalls. Und hier heißt es, die Kritik lautete, dass die Lösch- und Rettungsarbeiten durch die strengen Corona-Maßnahmen behindert worden sein sollen. Und das hat jetzt wohl wie eine Initialzündung funktioniert. Das heißt, jetzt gehen landesweit die Menschen auf die Straße. mal jetzt abgesehen von dem Vergleich mit Europa oder auch Deutschland, mit den jetzt empörten Mainstream-Vertretern, die eine Meinungsfreiheit Lücke beklagen in China. Ja, es ist wirklich, wenn es nicht so furchtbar wäre und so traurig wäre, könnte man eigentlich nur darüber lachen. Aber ich möchte noch mal auf die Situation in China kommen, Andreas. Xi signalisiert ja immer dem Westen gegenüber, dass er fest im Sattel sitzt, dass er alles im Griff hat. Und könntest du dir vorstellen, dass so etwas jetzt doch zu einem Dominoeffekt gehen könnte und dass die Unruhen größer würden?
Ja, und zwar auf der gesamten Welt. Es könnte sein, dass China einfach nur die Lunte ist, die gerade brennt. Denn eins ist definitiv, die Menschen haben eine Freiheitsbestrebung. Und wenn wir wissen, dass wir als Menschen hier, als Gottesgeschöpfe geboren werden, im Rahmen dieser wunderbaren Architektur, dieser Schöpfung, dann haben wir einen Rechtsanspruch auf unsere Freiheit. Das heißt, es geht ja um einen Angriff auf die Freiheit gegen die Menschen, egal ob das von Berlin gegen die Deutschen ist oder eben halt von Peking gegen die Chinesen ist. Jetzt geht es nicht mehr um die Größe im Prinzip der Verwerfung und dieser unanständigen und auch rechtlich unwürdigen Verhaltensmuster gegen den Menschen, dieser Herabwürdigung, sondern es geht darum, dass die Menschen sagen, halt, stopp. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Da brauche ich keine Lebenserklärung für, gar nichts. Das kann ich ganz alleine machen. Da brauche ich kein Dokument für. Das kann ich für mich ganz alleine entscheiden. Und damit ist die Sache erledigt. Und dieser Druck, der da jetzt entsteht weltweit, gibt ein morphogenetisches Feld rund um den gesamten Globus. Und dieses wird genährt, genährt und noch mehr genährt. Und das ist das Großartige. Und wir sehen momentan, wie die Situation sich wirklich zugunsten der Lage insgesamt verhält. Und man merkt, dass die gesamten alten Systeme mehr oder weniger am Rande stehen, also mit dem Hintern an der Wand. So wie Xi sagt, er steht sicher im Sattel, sagt das auch der Biden, sagt das auch jeder andere im Prinzip. Herr Putin natürlich, genau, Herr Putin auch und auch Herr Olaf Scholz, glaube ich, der hat das Gefühl, dass er sicher im Sattel sitzt. Also man mag es ja gar nicht glauben, was da so abläuft, bloß die Realität ist eine andere und das zeigt sich uns allen.
Ja, der SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt hat zum Beispiel gesagt, dass die extrem restriktive Corona-Politik in China nur eben mit den Machtmitteln einer Diktatur durchsetzbar sei. Und diese habe schon lange die Grenzen des Akzeptablen überschritten. Da klingeln bestimmt dem einen oder anderen gerade die Ohren.
Es ist wirklich unfassbar, mit welcher Dreistheit hier so etwas dann mal eben ganz kurz analysiert wird. Und man wohnt selbst in einem Land, in dem die Leute heimlich und irgendwie mit Maske noch im Dunkeln versuchten, wenn sie ihre Freunde besucht haben, auf irgendwelche Schlingerwege wieder nach Hause zu kommen, weil man ihnen erzählt hat oder einzuimpfen versucht, dass ein gefährliches Virus das Leben aller Menschen jetzt kurz davor ist, auszulöschen. Und dann dieses Diktat, ich meine, das kann ja sein, dass es solche gefährlichen Viren gibt, aber jeder muss die Entscheidung für sich selbst treffen können, ob er sich dem stellt oder nicht, auch ob er sein Risiko seines eigenen Todes in Kauf nimmt. Auch das kann er selbst entscheiden. Aber wenn genau diese machtbesessenen Eliten, selbsternannten Eliten, ob aus dem Westen oder aus dem Osten, China ist ein gutes Beispiel, quasi als Paradebeispiel, weil das ähnlich angelehnt ja im Westen läuft. Sogar Robert Habeck hat gesagt, dass diese großen zentralistischen Steuerungen oberhalb der Demokratie ihm außerordentlich zusagen. Da war er allerdings noch kein Superminister.
Über Robert Habeck werden wir heute auch ein bisschen ausführlicher sprechen. Ja, du freust dich. Ich sehe die Freude in dein Gesicht geschrieben. Nein, es gibt wohl eine Vordenkerin, eine kommunistisch orientierte, nach deren Aussagen er oder auch nach deren Büchern er die deutsche Politik gestaltet. Das sind sehr interessante Dinge. Du guckst überrascht, weil du gar nicht weißt, wer das ist, aber wir kommen da nachher rein. Wir haben ein weiteres, ja, bitte?
Also es wäre nichts Neues. Also Frau Merkel hatte auch letztendlich ihre Ansprechpartner im Kanzleramt aus USA, die sagten, wo es hingehen sollte. Also das ist nicht wirklich ganz neu. Jemand, der sich ein bisschen auskennt, der kennt die Kanzlerakten, der kennt natürlich auch die Chefgesetze. Und unabhängig jetzt davon, dass das irgendwo jetzt in eine Verschwörungstheorie reingehören sollte, es gibt einfach historische Dokumente und so ganz ungewöhnlich wäre es nicht, wenn andere Kräfte einwirken.
Na, warten wir mal ab. Also es gab weitere Unruhen. Kamerun, und zwar in Brüssel. Denn in Katar findet ja die Fußball-Weltmeisterschaft und Belgien hat gegen Marokko verloren. Und das sorgte für einige Unruhe oder, um nicht zu sagen, für ein Katastrophenszenario in Brüssel. Denn mehrere, auch Mainstream-Medien, beschrieben es so, dass ein marokkanischer Mob durch Brüsseler Straßen zog und ganze Straßenzüge zerlegte, Autos wurden demoliert, offene Feuer mitten auf den Straßen entfacht. Das ist jetzt hier aus einem Artikel vom Pleiteticker, der eben schreibt, dass das Duell von vornherein brisant gewesen sei, denn die Marokkaner sind in Belgien die mit Abstand größte Einwanderergruppe. Und schon vor Beginn des Spiels kam es zu Ausschreitungen und Polizisten wurden mit Pyrotechnik beworfen. Man hat sich deswegen von Seiten der Polizei schon von vornherein bereit gehalten und mit einem entsprechend großen Aufgebot ist man da in der Innenstadt aufgelaufen. Aber es hat offenbar nicht wirklich viel geholfen, denn es gibt Videos. Wir haben, glaube ich, auch eins eingestellt. Das war so ein Zusammenschnitt. Und man sieht wirklich auf der Straße offene Feuer, E-Scooter wurden in Brand gesetzt, Bänke kaputtgehauen, Autos demoliert. Und der Brüsseler Bürgermeister Philippe Claus hat den Bürgern abgeraten, sich überhaupt in die Innenstadt zu begeben und hat via Twitter erklärt, die Polizei habe bereits energisch eingegriffen. Wörtlich, ich rate daher allen Fans davon ab, ins Stadtzentrum zu kommen. Und ja, es heißt, dass in Belgien 500.000 Marokkaner leben. Andreas, diese Gruppe, die da jetzt ziemlich aggressiv aufgetreten ist, die stellt natürlich die gesamte marokkanische Bevölkerungsgruppe mehr oder weniger damit ins Abseits. Es gibt ja auch viele, die ganz regulär und gut leben und ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten. Aber so etwas hat doch dramatische Auswirkungen.
Naja, es lockt natürlich dann viele Menschen zu Pauschalurteilen. Ich war selbst in Marokko schon mal und ich habe Marokkaner kennengelernt und wir haben in unserem Bekanntenkreis auch wirklich ganz reizende und wunderbare Freunde, die aus Marokko gekommen sind. Und es ist natürlich immer ganz wichtig, dass man eben nicht in diese Pauschalurteile dann abdriftet. Aber eines wird eben halt doch klar. Unabhängig jetzt von den Marokkanern, wenn irgendwann eine Überwanderung zu einer Überfremdung führt, nehmen wir mal Deutschland als Beispiel, um von diesem Thema wegzukommen, dass wir dann in Schulen, Klassen, dann, ich sage mal, 90% oder 80% Ausländeranteil haben und nur noch 10-20% Deutschanteil. Dann kann man eben halt sagen, dass die Deutschen in der Minderheit sind, auch wenn die Linken sagen, und sagen, halt, die Ausländer kannst du nicht als homogene Masse sehen, denn da sind ja eben halt Afghanen, da sind ja Türken und da sind dann eben, was auch immer, Menschen aus Libyen und die können wir nicht im Prinzip alle gesamt sehen, sondern wir müssen sie einzeln sehen und dann ist Deutschland eben halt einer von mehreren. Aber als ursprüngliche, ich sage mal, als ursprüngliches Volk, welches dort lebte über Jahrtausende, kommt dann irgendwann die Minderheit. Und das wird den Leuten natürlich immer klarer jetzt. Und was jetzt passieren kann, und das ist tragisch, dass jetzt ein pauschaler Ausländerhass entsteht, das ist die große Gefahr, weil auch die Menschen, die dort mehr oder weniger motiviert wurden, zu immigrieren, in anderen Ländern gelockt werden, wie zum Bürgergeld, kommen wir gleich nochmal drauf, dann darf man sich nicht wundern, wenn sie kommen. Das Problem und die Aggression und der Zorn sollte sich richten, ganz klar gegen die Regierung im eigenen Lande, denn die sind dafür verantwortlich.
Ganz richtig. Es hat sich über Twitter der bekannte Buchautor, Migrationsexperte und Psychologe Ahmad Mansour gemeldet zu dieser Welle der Gewalt in Brüssel. Und er schrieb dort, ja, wir sind mit der aktuellen Asylsituation überfordert, wenn man Integration als Prozess versteht, wenn wir das richtig machen wollen. Wir können nur immer für eine bestimmte Zahl an zugewanderten Menschen gut sorgen, sie bei uns integrieren. Die Linke aber sieht die Flüchtlinge nur als Zahlen, sagt, dass alle reinkommen können. Das heißt, es gibt jetzt Gegenwehr allgemein gegen diese grenzenlose Zuwanderungspolitik, die 2015 den ersten Höhepunkt durch die großzügige Einladung von Frau Merkel erfahren hatte, aber die jetzt wohl, wie es aus verschiedensten Informationsquellen heißt, einen neuen Höhepunkt nimmt, nämlich das, was 2015 war, dramatisch übersteigt. Es gab auch Ausschreitungen in Linz, in Salzburg, auch in Wien immer wieder. Und in dem Artikel von Express.at heißt es, dass Europa jetzt einen massiven Gewaltexzess erleben könnte. Und es meldet sich dazu auch der FPÖ-Chef aus Wien, Dominik Knepp, der schreibt dazu auf Twitter: Diese explosive Stimmung können Sie bald auch in Wien erleben. Dafür arbeite ich jeden Tag. Ihr Bürgermeister Michael, das ist nochmal Michael Ludwig, der hier zitiert wurde von Dominik Knepp. Also der Wiener Bürgermeister sagt, dass diese explosive Stimmung auch in Wien erlebt werden kann, wenn es so weitergeht.
Ja, also wir müssen hier vielleicht noch mal ganz kurz klarstellen, dass ja von der rot-linken Politik eine wirklich flüchtlingsverachtende und verhöhnende Politik gemacht wird. Grün, Rot, habe ich Grün nicht gesagt?
Nee, du hast Rot und Linke gesagt.
Nee, Rot-Grün. Ich meine Rot-Grün-Links, das ist ja alles mehr oder weniger so ein Sumpf, einmal durchgerührt und alle Farben zusammen durchgerührt. Er gibt übrigens immer Braun. Auch das macht mir langsam Sorgen. Und auf jeden Fall ist es so, dass man jetzt mehr oder weniger gerade sieht, er spricht einmal von Asylanten und von Immigranten und auch von Flüchtlingen. Aber das Problem ist ganz einfach, durch diese unkontrollierte Zuwanderung von Menschen in die Sozialsysteme, nicht mal Wirtschaftsflüchtlinge, denn die kommen ja gar nicht in die Wirtschaft, um zu arbeiten, sondern sie kommen vor allem in die Sozialsysteme rein. Das können wir zumindest feststellen durch die entsprechenden statistischen Ämter, die das ja auch festgelegt haben und nachvollziehen können. Aber jetzt kommt die Situation eben halt so, dass kein Platz mehr für die Flüchtlinge da ist, wir aber trotzdem eine Überwanderung haben, eine Überfremdung. Und jetzt entsteht genau diese Spaltung, aus denen Bürgerkriege gemacht werden. Und jetzt müssen wir eines lernen bei der Geschichte, dass wir Menschen versuchen müssen, uns gegenseitig, das ist das, was Daniele Ganser sagt, immer als Menschheitsfamilie zu sehen. Wir dürfen eines nicht machen, uns genau dort reintreiben lassen, dass wir die Ausländer, die nach Deutschland kommen, nach Belgien, sonst wo kommen, dass das unsere Gegner und Feinde sind, sondern ebenfalls missbrauchte Leute, wie wir speziell, also wie die Deutschen, wie die Belgier eben halt als Ureinwohner das genauso erleben müssen. Und dann haben wir eine Chance zu erkennen, wo die Ursachen eigentlich sind für diese menschenverachtende Flüchtlingspolitik. Und da sind wir bei der Grünen Partei, da sind wir bei der SPD und da sind wir dann eben halt bei all denen, die sagen, Champagner bis ich abwinke für alle und bunte Vielfalt und damit letztendlich uniformierte Einfalt meinen.
Was auch wieder aufgefallen ist, das ist die Art und Weise, wie die Mainstream-Medien über diese Brüssel-Unruhen zum Teil berichtet haben. Also es wird hier bei Express.at zitiert, der Stern, die wörtlich von belgischen Fans gesprochen haben, die das Ganze losgetreten hätten, was aber dem Stern einen heftigen Shitstorm eingebracht hat. Und so manches Mainstream-Medium hat versucht, eben diese brutale Gewalt der Migranten als Ausschreitungen belgischer Fußballfans zu framen. Das kommt aber nicht mehr gut an. Das ist auch gut so, dass die Menschen, dass die Leser, dass die Abonnenten, ich weiß gar nicht, wer zum Beispiel den Stern noch abonniert hat, keine Ahnung, also wie kann man, aber muss jeder selber wissen. Aber ich denke mal, solche Meldungen kursieren ja dann auch durch die sozialen Netzwerke. Und je mehr Widerspruch man natürlich immer in ausgewählten Worten bringt, keine Beschimpfungen, keine Beleidigung. Bitte, bitte, wenn ihr euch meldet bei solchen Medien, um zu widersprechen, macht es höflich. Aber klar, dann hilft es auch etwas. Das ist das, was du vorhin beschrieben hast, Andreas, dass jetzt doch dieser Erwachungsprozess auf der ganzen Welt in Gang gekommen ist. Also wir brauchen nicht mehr darüber zu reden, wann wachen die Menschen auf. Sie wachen auf, sie sind dabei aufzuwachen und es werden immer mehr. Es werden nicht weniger, die anderen werden immer weniger. Und die geraten immer mehr unter Druck. Und unter diesem Druck ist die sogenannte, die selbsternannte Elite dabei, Fehler zu machen, weil sie jetzt schnell doch noch alles durchsetzen wollen, was sie gerne durchsetzen möchten. Und dabei macht man Fehler und wird erwischt. Und je größer dieser Druck ist, umso schneller geht das Erwachen.
Ja, und genau das ist der Vorteil, den wir haben, wenn wir alternative, freie, selbstbewusste Denker sein dürfen. Wir können differenzieren und brauchen auch nicht dieses Gewaltvokabular, was der Mainstream längst für sich vereinnahmt hat. Alles, was differenziert, was mehr oder weniger alle Meinungen der Menschen berücksichtigt, wird als rechtsextrem abgetan oder eben halt als terroristisch motiviert, wie auch immer, während die eigenen, die eigentlichen menschenverachtenden Grundhaltungen, die wir sehen, in den Leitmagazinen, die wir haben in Deutschland, in den großen Tageszeitungen und in den Massenmedien, die mehr oder weniger abhängig sind von Geldflüssen. Denn diese großen Mainstream-Medien haben kaum noch Möglichkeiten, sich finanziell zu halten, weil mittlerweile auch der Dümmste gemerkt hat, okay, selbst wenn ich es lese, so richtig glauben tue ich es auch nicht mehr. Also diese Vertrauensbasis ist mittlerweile weg. Dazu kommt dann eben halt noch die öffentlich-rechtliche Situation mit ihren Geldorgien, die sie gemacht haben aus Zwangsgebühren und so weiter. Also mehr oder weniger stehen die gesamten großen Medien vor einem Scherbenhaufen. Aus diesem Grunde haben wir als alternative Denker den großen Vorteil, jovial über den Dingen stehen, die Dinge ganz friedlich und sensibel zu analysieren und zu beschreiben und damit letztendlich das letzte bisschen Terrain den Journalisten der Mainstream-Medien auch noch weggenommen. Und somit sind sie rein zu Propaganda-Anstalten verkommen, während die alternativen Szenen, zu denen wir uns auch gehören, dann eben halt versuchen, eine objektive journalistische Arbeit abzuliefern.
Das bemühen wir uns und ja, deswegen seid ihr wahrscheinlich auch hier. Schön, dass es diese Gruppe hier der doch freien Denker gibt. Ja, die gute Frau Faeser allerdings, die Innenministerin, die ist offenbar der Meinung, dass es auch immer noch zu wenige sind, die in Deutschland sind. Sie will die Zuwanderung erleichtern. Es sind ähnliche großzügige Einladungen, wie einst Frau Merkel sie ausgesprochen hat. Ein Originalzitat von Nancy Faeser lautet: Wir sind ein vielfältiges Einwanderungsland, nicht erst seit gestern. Und so soll es jetzt Ausländern auch erleichtert werden, schneller die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Das ist ja schon vereinbart worden im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Aber jetzt gibt es auch eine gesetzliche Grundlage dafür. Dieser Gesetzentwurf sei so gut wie fertig, heißt es im Bundesinnenministerium, und werde in Kürze an die übrigen Ministerien versandt. Und in diesem Entwurf, aus dem unter anderem die Nachrichtenagentur dpa bereits zitiert, heißt es: Der Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit soll für die auf Dauer rechtmäßig in Deutschland lebenden Migranten vereinfacht und beschleunigt werden, um ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Zugleich solle ein Anreiz geschaffen werden, sich schnell zu integrieren.
Ja, und wenn wir uns jetzt mal noch mal vor Augen führen, wo die Medien bleiben und einfach mal 20 Jahre zurückspulen und dann Frau Merkel interviewen oder Herrn Bundeskanzler Kohl noch ein bisschen weiter oder eben halt Herrn Gerhard Schröder, der irgendwann mal Bundeskanzler war. Alleine die Tatsache, dass man da immer drauf Wert gelegt hat, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Dieses Dogma wurde über Jahrzehnte immer wieder gesagt und versprochen, garantiert der Bevölkerung. Und jetzt sagt Frau Faeser ganz selbstverständlich, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Allein dieser Satz, den sie da jetzt so reinbringt, selbstverständlich, natürlich sind wir ein Einwanderungsland, so ist es nun einmal, zeigt, dass die Politik mehr oder weniger komplett verlogen ist. Komplett verlogen. Und man kann das nicht argumentieren damit, dass man sagt, naja, damals war es noch anders, da hatten wir noch einen Kaiser, da haben sich die Situationen letztendlich verändert. Es gibt ein paar Grundstrukturen, die man halten kann. Zum Beispiel eine Flüchtlingspolitik, die den Menschen dient, die verfolgt werden, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer sexuellen Orientierung, wegen ihrer politischen Meinung und. Das ist ganz klar geregelt in der Genfer Flüchtlingskonvention. Stattdessen sagt man, alle Mann rein hier, wunderbar, wo geht's euch schlecht? Kommt her, wir können die Sozialsysteme auffüllen. Und das sind Menschen, die dann reinkommen und letztendlich einen starken Wirtschaftsstandort völlig zerstören, der auch über viele Jahre die Möglichkeit gezeigt hat, diesen armen Ländern vor Ort zu helfen. Und nicht genug, weil sie wurden ausgebeutet, auch diese armen Länder mit einem modernen Kolonialismus, aber man könnte es machen. Und darauf zu setzen, baut man nicht, sondern auf die Zerstörung mehr oder weniger in eine weltweite Armut. Das ist das offizielle Ziel offenbar.
Ja, das ist so deine Einordnung, Andreas. Die Innenministerin Nancy Faeser, ich möchte es noch mal wiederholen, sie war im ostfriesischen Emden und dort hat sie gesagt, wir sind ein vielfältiges Einwanderungsland in Deutschland und das sind wir nicht erst seit gestern, sondern das sind wir seit den 60er Jahren. Du lachst und es ist wirklich auch urkomisch, denn ich habe mal hier nur drei Zitate rausgesucht aus dieser Zeit. Helmut Schmidt hat zum Beispiel 1981 wörtlich gesagt, das sind hier gesicherte Zitate, das ist nicht irgendwie was Erfundenes. Wir können nicht mehr Ausländer verdauen. Das gibt Mord und Totschlag. Helmut Schmidt. Hans-Dietrich Genscher, er war lange auch Außenminister, sagte 1984, wir sind kein Einwanderungsland. Angela Merkel sagte 2004, bevor sie Bundeskanzlerin wurde, die multikulturelle Gesellschaft ist gescheitert. Aber Angela Merkel sagte 2015, als sie Türe und Tore öffnete für die ganze Welt, wörtlich, es ist offenkundig, dass der Islam inzwischen unzweifelhaft zu Deutschland gehört. Und wenig später hat sie dann auch davon gesprochen, wie Nancy Faeser eben auch, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei. Andreas, woher kommen solche Sinneswandel?
Naja, es ist ja nach außen gesehen schlichtweg, dass sie gelogen haben damals. Denn heute wird es genau anders gemacht. Und Frau Merkel zum Beispiel hat ja 2004 etwas anderes gesagt. Nein, Herr Schmidt nicht. Aber wir sehen ja eben halt, dass viele aus der Ära Schmidt übrigens noch im Parlament sind. Normalerweise müssten ja massenweise Abgeordnete auf der Stelle zurücktreten. Sie werden es vielleicht nicht tun, weil sie dann unter der Brücke schlafen müssten. Denn man muss ja irgendwelche Kompetenzen auch vorweisen, um dann einen anderen anständigen Beruf vielleicht mal zu haben. Das wird dann manchmal ein bisschen eng und ich meine das nicht pauschal bei allen, aber bei einigen. Und wenn ich sehe, dass da noch so ein paar alte Recken aus der alten Zeit da immer noch drin sitzen und dieser Bundestag immer noch vergrößert wird, dann erkennen wir, jeder, der da mitmacht, auch passiv, indem er nur durchhält und sagt, ich warte, bis ich so weit bin, dass ich meine Pension bekomme, der macht sich übrigens auch vor den Schöpfungsgesetzen ganz klar strafbar. Und er muss auch damit über seinen irdischen Tod hinaus sogar damit rechnen, dass er dafür gerade stehen muss. Und das ist vielleicht vielen Menschen auch nicht klar. Und das ist auch das, was ich immer wieder versuche einzubauen, dass wir unsere Herkunft, wir sehen uns mal die Erde an. Die Erde, wir haben gestern oder vorgestern drüber gesprochen. Die Erde hat einen Durchmesser von 13.000 Kilometern. 13.000. Ja, die Sonne hat einen Durchmesser von ungefähr 1,4 Millionen Kilometer. Da geht die Erde einige tausend Mal rein. Dann haben wir den Antares, das ist irgendein anderer Stern, der hat 780 Millionen Kilometer Durchmesser. Da passt die Sonne hunderte von Mal rein. Dann gibt es Alpha Centauri mit 3,3 Milliarden Kilometern Durchmesser. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen, da würde man in einem solchen Verhältnis zu einem solchen großen Stern nicht einmal mehr die Sonne durchs Mikroskop erkennen, so klein ist sie. Und in diesem Sonnensystem gehören dann noch die kleinen Planeten und damit die Erde. Auch das sollten wir uns manchmal vor Augen führen. Auf welcher Größenordnung eines Staubkörnchen wir uns in diesem unendlichen Kosmos bewegen und was wir hier für eine Riesenshow abziehen. Unfassbar.
Ich möchte mal weiter in diesen Artikel noch hineingehen. Der kommt übrigens von der Zeit, der also hier jetzt über die Pläne von Nancy Faeser berichtet. Und es heißt zum Beispiel, einige der Erleichterungen zielen auf die sogenannte Gastarbeitergeneration. Für Ausländer über 67 soll es jetzt überhaupt keine Sprachtests mehr geben, die sollen wegfallen. Stattdessen soll die Fähigkeit künftig zur mündlichen Verständigung ausreichen. Und die türkische Gemeinde in Deutschland hat diese Initiative gelobt. Der Vorsitzende Gökay Sofoglu, der sprach von einem Paradigmenwechsel. Das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht entspricht nicht mehr der Realität unserer Tage, sagt er. Es muss nun von Grund auf angepackt werden. Das hat er gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Und vor allem hebt er hervor, es gehe auch darum, eine gewisse Gleichstellung zu erreichen und damit mehr Menschen politische Partizipation zu ermöglichen.
Ja, alles eine wunderbare Theorie. Also man muss hier sehen, dass gewissermaßen die deutsche Staatsbürgerschaft nochmal, das war ja noch vor wenigen Jahren die größte Zuglokomotive in ganz Europa, was die Wirtschaftlichkeit anbelangt und auch was den Lebensstandard anbelangte der Menschen, einfach weil dort extrem viel geleistet wurde. Das muss man schlicht und ergreifend einfach anerkennen. Aber genau an dieser Stelle wird es dann natürlich komisch, wenn man dann sagt, okay, jeder kann jetzt irgendwie rein. Ich finde es übrigens normal, dass wenn jemand viele Jahre als Gastarbeiter gearbeitet hatte, dass er dann eben halt auch mit einem normalen, ich sage mal, im deutschen Sprachbild, um sich im normalen Leben zurechtzufinden, dann auch rein darf. Das ist schon ganz klar. Aber es müssen halt gewisse Kriterien erfüllt sein. Ich sehe das hier in Kanada, als ich hier nach Kanada gekommen bin, was man hier für Auflagen hat, bevor man in die Permanent Residence bekommt oder dann irgendwann sogar die Staatsbürgerschaft hat. Das ist schon ein richtiger Akt und man ist dann auch froh und dankbar, weil man so etwas geschafft hat, dann im Prinzip in solchen schwierigen Umfeld. Aber wenn ich nach Deutschland komme, habe ich das Gefühl, wenn ich den Begriff Asyl fehlerfrei aussprechen kann, dann bin ich schon mal drin und kann nicht mehr raus. Und wenn dann einer mir das Ganze abstreitig macht, dann brauche ich nur noch Nazi hinterherrufen und dann geht es. Also es ist einfach abstrus, was da gerade abläuft. Für mich ist eines wichtig, die tatsächliche Bedürftigkeit und der Status als Flüchtling spielt überhaupt keine Rolle mehr, sondern es wird einfach nur noch reingewandert und einfach so über die Grenzen, ohne zu fragen, wer, warum, wie, macht man einfach.
Wenn es hier heißt, politische Partizipation wird damit ermöglicht, dann stellt sich ja die Frage, das war eigentlich die Ausgangsfrage gerade schon an dich, welche Partei werden diese Menschen denn dann wählen, wenn sie auch wählen können?
Naja, das ist ja ganz klar. Wenn sie dann natürlich das Wahlrecht damit bekommen und wir sehen, dass denn die jungen Leute ja auch das Wahlrecht bekommen, am besten mit 15 schon, wenn sie mit völlig verblendeten, aufgerissenen Augen allen Ernstes glauben, dass in 5 Jahren die Erde untergeht wegen eines sogenannten Klimawandels. Und ich möchte das nicht übrigens lustig sehen, weil ich sehe diesen Menschen diese Angst an, weil sie so indoktriniert wurden. Es ist so tragisch und wirklich so unwürdig, wie man junge Menschen, Kinder missbraucht, wirklich missbraucht, dass sie dann mehr oder weniger solch einen Unsinn da vertreiben, wie das beispielsweise in der sogenannten letzten Generation läuft. Die glauben das ja alles wirklich. Und genau dieselbe Problematik haben wir natürlich auch. Derjenige, der uns irgendetwas verspricht, so wie diejenigen, die sich auf dem Boden festkleben, dass sie Geld bekommen von irgendwelchen Organisationen und damit ein richtiges Dasein haben können. Die verdienen ihr Geld damit. Das ist keine Überzeugung. Die verdienen ihr Geld damit, um abends Netflix zu gucken, was unglaublich viel CO2 verursacht. Und bei den Ausländern ist es doch ganz klar, ich wähle natürlich die, von denen ich am meisten habe. Das ist überall auf der Welt so.
Ja, das ist, wir kommen vielleicht, wenn wir es nachher schaffen, noch dazu, wer hinter diesen ganzen Finanzierungen der Kleber steckt. Aber dann ist es ja, wenn du das so sagst, auch nicht weniger oder mehr als ein gekaufter Einsatz.
Ja, natürlich ist es das ein gekaufter Einsatz. Also wir müssen sehen, wir haben hier eine mathematische Struktur. Wir haben beispielsweise eine Vervielfältigung der Einwanderer durch Kinder und Nachkommen. Wir haben eine Vervielfältigung der ehemaligen sogenannten Bio-Deutschen, wie man das da immer so abwertend meint. Und wir sehen, dass dort eine Reduktion mehr oder weniger von Generation zu Generation weiter sich halbiert, dann viertelt und so weiter, während die andere sich stückweise in hohem Prozentsatz eben halt potenziert. Und dann braucht man nur also 30 Jahre weitergehen und dann kann man nicht allen Ernstes sagen, Kinder, das geht jetzt aber nicht mehr hier. Jetzt wird uns das aber zu viel hier beispielsweise, weil wir Deutschen, denen das Land gehört. Und dann sagt natürlich logischerweise irgendeiner, der mal irgendwann eingewandert ist, sagt mal, ihr macht nur noch 5% aus. Worüber reden wir denn hier eigentlich? Es ist doch völlig absurd. Ihr könnt doch nicht allen Ernstes dieses Land noch als euer Land im Prinzip hier proklamieren. Und wenn wir uns dann angucken, dass über diese vielen Jahre gesagt wurde, Deutschland ist kein Einwanderungsland, man hat es unterstrichen versprochen und dann wird plötzlich die nächste Stufe gezündet. Wir müssen also wirklich den Anfängen wehren. Mensch, wenn wir aus der Geschichte nicht gelernt haben, wehret den Anfängen. Spätestens dann müssten wir jetzt so hellwach sein.
Was heißt Anfänge? Ja. Die sind durch, die Anfänge. Und hier gibt es einen Kommentar bei der Welt, Welt Online. Die scheinen sich schon auch ein paar Sorgen zu machen. Einen Kommentar vom Fraktionsvorsitzenden der CDU im Rat der Gemeinde Alpen und Bezirksvorsitzenden der Jungen Union, Niederrhein. Friedrich Paul heißt der Mann. Überschrift seines Kommentars: Überlastete Kommunen, die wachsende Flüchtlingszahl bringt unsere Gesellschaft an einen Kipppunkt. Und er spricht jetzt hier davon, wie hoch die Zahl der Flüchtlinge ist, nämlich so hoch wie lange nicht. Und er warnt vor diesen Verteilungskämpfen, beispielsweise um Wohnraum zwischen den Menschen, die hier seit 2015, seit kurzem oder schon immer leben. Und er sagt, es ist harte Realität in vielen Kommunen. Inflation, Energiekrise kommt dazu. Die Stimmung ist gereizt und ein Überkochen an mancher Stelle jetzt schon nicht mehr ausgeschlossen. Und er schreibt, dass die Kommunen zum Beispiel auch mit den zahlreichen ukrainischen Flüchtlingen und dem auf der anderen Seite wieder wachsenden Zustrom von Asylbewerbern massiv herausgefordert werden. Und neben dem Krieg ist in der Ukraine der Winter ausgebrochen. Das heißt, viele Leute befinden sich schon wieder auf der Wanderung Richtung Westeuropa. Und dazu werden sie auch aufgefordert übrigens in der Ukraine. Und weiter heißt es, Putin bombardiert die Infrastruktur in der Ukraine, sodass die Menschen dort ohne Strom und Heizung leben. Und wie gesagt, dann auch wieder natürlich das Wandern anfangen. Man rechnet in der Ukraine mit dem härtesten Winter der Geschichte, der übrigens auch Mitteleuropa bevorstehen könnte, wenn man einigen Meteorologen glaubt. Also auch wenn es jetzt noch ein bisschen wärmer ist, aber sollte dieser harte Winter dort auch zur Realität werden, dann wird es natürlich dort auch eng, nämlich das Stromproblem kommt dazu.
Ja, natürlich. Und das ist ganz wichtig. Und wir dürfen eines dabei nicht vergessen. Die Menschen, die als Einwanderer in Deutschland gelandet sind, ob sie aus dem Krisengebiet der Ukraine kommen, das ist Kriegsgebiet. Ob sie aus dem Kriegsgebiet, dem ehemaligen aus Afghanistan kommen, ob sie aus Libyen kommen, wo wirklich dramatische Kriege herrschten und geherrscht haben, Syrien, wo nach wie vor Krieg herrscht. Das heißt, die jungen Männer, die dort angekommen sind, die jungen Leute, die dort angekommen sind, sind kriegserprobt und wissen, wie man sich auch verteidigt und wissen auch, wie man angreift notfalls. Und wenn dann die Verteilungskämpfe kommen und dann kommen diese neuen Zuwanderer mit den alten deutschen Personen zustande, die in einem links- oder grün gerichteten Kita-Sink aufgewachsen sind, in einem Kindergarten und haben als erstes gelernt, Gewalt ist keine Lösung. Und heute lernen sie vor allem auch, dass sie als Jungs sich noch ein Röckchen anziehen sollen und sollen noch mit Puppen spielen. Also genau diese Absurdität zeigt natürlich nochmal, wie das eigentliche Urvolk, welches dort mal war, noch zusätzlich geschwächt wird. Wenn tatsächlich irgendwann mal kein Essen mehr ist und irgendeine Heilsarmee auf irgendeinem Marktplatz Essen verteilt, dann braucht ihr doch nicht drüber nachdenken, wer da ganz vorne in der Reihe steht. Das ergibt sich aus der Kampferprobung der Zusammensetzung der verschiedenen Bevölkerungsschichten. Und das muss man einfach mal versuchen zu durchdenken.
Ja, wir gehen mal heute ein bisschen intensiver auf dieses Thema ein, da wir ja lange nicht darüber gesprochen haben, aber doch die Entwicklungen mit großer Sorge auch beobachten. Ich habe gerade noch mal herausgefunden, was die Politiker, die Regierungspolitiker in den vergangenen Jahrzehnten gesagt haben, explizit. Also 1973, da hat es noch eine vergleichsweise schwindende Zahl von Fremdarbeitern in Deutschland gegeben. Da hat SPD-Bundeskanzler Willy Brandt in seiner Regierungserklärung gewarnt Wörtlich, in unserer Mitte arbeiten fast 2,5 Millionen Menschen anderer Nationen. Es ist aber notwendig geworden, dass wir sehr sorgsam überlegen, wo die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft erschöpft ist und wo soziale Vernunft und Verantwortung Halt gebieten. Und jetzt kommt nochmal Bundesaußenminister Genscher, der 1984, als Deutschland bereits etwa 4,4 Millionen Ausländer aufgenommen hatte, sich folgendermaßen wörtlich geäußert hatte, nämlich vom Bundestag: Wir sind kein Einwanderungsland. Wir können es nach unserer Größe und wir können es wegen unserer dichten Besiedlung nicht sein. Deshalb geht es darum, ohne Eingriffe in die Rechte des Einzelnen und der Familie, ohne Verletzung der Grundsätze der Toleranz, zu einer Verminderung der Ausländerzahlen zu kommen. Andreas, er hat ein Problem tatsächlich hier thematisiert, was überhaupt nie in der letzten Zeit jemals zur Rede gekommen ist, nämlich wie klein Deutschland ist und wie dicht besiedelt es ist.
Ja, das ist es wirklich. Wobei, wenn man sich das einfach mal ansieht, wenn man mit dem Flugzeug meinetwegen einfliegt, sieht man, wie viel Grünflächen und Wälder da sind. Das ist übrigens auch dann gedankt der entsprechenden Baupolitik, die immer gerne angegriffen wird, dass man große grüne zusammenhängende Flächen auch lässt. Aber genau das ist natürlich der entscheidende Punkt. Es ist dicht besiedelt und wenn er heute so etwas wiederholen würde, ein Politiker, so etwas, so ein Satz, wie damals Genscher gemacht hat, dann wäre er sofort ultra-rechts im Prinzip von der AfD einzuordnen und würde dann mehr oder weniger dann als schlimmster Mensch mit allen Attributen dieser Art eben halt bestückt werden.
Ja, es gab einfach irgendwann ein Umdenken beziehungsweise offenbar die Änderung der Agenda. Anders kann man es ja nicht sagen.
Genau, es ist eine Agenda-Änderung. Liegt ganz klar, wenn wir zurückgehen, wir haben uns in den 20er Jahren mit den Kudenhof-Plänen beschäftigt und so weiter und so fort. Und wenn man mal so die Geschichte auch mal historisch über alles sieht, dann erkennt man natürlich immer eine Agenda und die geht über Jahrhunderte zum Teil.
Böse Verschwörung, Herr Professor.
Naja gut, wenn man sich mit den ersten, zweiten, dritten und jetzt der vierten industriellen Revolution auseinandersetzt, weiß man, dass immer noch dieselben Gruppierungen im Prinzip tradiert von einer Generation in die anderen an der Macht sitzen.
Also noch mal zurückzukommen zu Helmut Schmidt. Der hat gegenüber Zeitungsverlegern noch während seiner Kanzleramtszeit gesagt, mit weit über 4 Millionen Ausländern ist die Aufnahme der deutschen Gesellschaft erschöpft, wenn nicht ganz große Probleme entstehen sollen. Mehr als 4,5 Millionen Ausländer können wir mit Anstand nicht verdauen. Oton Schmidt. Und auf einem SPD-Wahlparteitag in Hessen hatte er gesagt, es ist ein Fehler gewesen, so viele Ausländer ins Land zu holen. Und in der DGB-Veranstaltung seines Hamburger Wahlkreises im November 1981 kamen ebenfalls von Helmut Schmidt die Worte, die ich vorhin schon genannt hatte: Wir können nicht mehr Ausländer verdauen, es gibt Mord und Totschlag. Das heißt, Andreas, man wusste es damals schon, ja, dass es Probleme geben wird und man weiß es doch heute auch. Das heißt, man muss nahelegen, dass es einen Vorsatz gibt.
Es ist ein Vorsatz, da gibt es, glaube ich, kein Vertun. Das ist auch keine Verschwörungstheorie mehr. Die Frage ist, wie diese Agenda aussieht. Wenn wir uns ansehen, auf der einen Seite das Geldsystem und deren Umverteilungsmechanismen, das spielt eine Riesenrolle. Gleichzeitig dann beispielsweise Anfang der 70er Jahre die Gastarbeiter, die nach Deutschland gekommen sind, die man nach Deutschland geholt hat. Auch das gehört schon zu einer bestimmten Agenda. Und ich bitte, das nicht falsch zu verstehen. Noch einmal, es geht mir nicht darum, dass hier eine Ansprache gegen die Menschen, die man gelockt hat, hier stattfindet, sondern gegen die Politik, die diese Verwerfungen ganz konkret plant. Ich kenne viele Menschen, die damals in meiner Kindheit waren, viele Italiener, die bei uns gewohnt hatten, mit denen ich gut befreundet war und bin. Und ich weiß, was das für großartige Menschen waren. Auch viele Türken in meiner Bekanntschaft, die wirklich sauber, ordentlich, ehrlich immer gearbeitet haben und überhaupt nicht verstehen können, wie ihre Heimat, denn so empfinden sie beispielsweise Deutschland, jetzt mehr oder weniger aufgegeben wird. Und das heißt, die Patrioten finden wir ja auch in den ausländischen Kreisen. immer mehr und immer mehr. Das ist ganz deutlich zu spüren. Das ist ja das Dilemma, vor dem diese ganze Politik jetzt steht und was sie auch nicht mehr aufhalten können. Ich glaube, sie haben noch gar nicht verstanden, dass jetzt die Uhr gegen die Politik, gegen das System, gegen den WEF übrigens auch läuft. Das dürfen wir nicht vergessen, weil Menschen sind viel stärker und selbstbewusster und eigenverantwortlicher, als die da oben manche glauben.
So, wir wollen mal in den Artikel weiter hineinlesen, den dieser junge Union-Vorsitzende geschrieben hat und bei der Welt veröffentlicht hat. Er sagt nochmal, die Ukraine rechnet also mit dem härtesten Winter der Geschichte. Ich mit weiteren 10, wenn nicht 100.000 Frauen und Kindern aus der Ukraine. De facto leben in vielen Kommunen jetzt schon mehr Migranten als im Jahr der Flüchtlingskrise 2015-16. Und er sagt, die Solidarität der Bevölkerung wird jetzt erneut auf die Probe gestellt, wenn Fragen entstehen wie, schließen wir die örtliche Sporthalle, um Obdachlosigkeit von Menschen zu verhindern, diskutiert werden. Das heißt, die Kinder nicht mehr zum Sportunterricht kommen. Aber inzwischen wissen wir ja, Herr Habeck möchte die nicht mal mehr heizen. Und dass Sporthallen flächendeckend geschlossen werden müssen und diese schon wie in den Corona-Lockdowns oder in der Flüchtlingskrise eben nicht mehr für Vereins- oder Schulsport zur Verfügung stehen, das sei für ihn eine Frage von Wochen und nicht mehr von Monaten. Und er sagt weiter, die ersten Anzeichen, dass man auch auf einen gesellschaftlichen Kipppunkt zusteuert, du hast es vorhin schon so anklingen lassen, zeigen sich dann, wenn Flüchtlinge und Asylbewerber kategorisiert werden, getreu dem Motto, ja zu Ukrainern, nein zu Irakern oder Eritreern.
Naja, das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Also gerade jetzt, wenn wir uns Eritrea beispielsweise auseinandersetzen, wir haben also sehr viele Menschen aus diesen armen Gebieten in Afrika, wo es aber das ganze Jahr über im Normalfall warm ist, nach Europa gelockt, wo sie jetzt in Turnhallen untergebracht werden müssen, weil sie sonst erfrieren. Ist doch logisch, dass man sie dann unterbringen muss. Und wer will diese Unmenschlichkeit aufbringen und sagen, lass sie draußen sitzen, lass sie halt erfrieren? Würde ich auch nicht machen. Darum geht es nicht. Wir sehen einfach nur, was kostet zum Beispiel das an Bruttoinlandsprodukt, an Wirtschaftsvermögen Deutschlands, diese Infrastrukturen jetzt irgendwie herzustellen, damit diese Menschen, die aus warmen Gebieten gekommen sind, in irgendeiner Form untergebracht werden und übrigens jetzt Heizung brauchen und damit auch einen CO2-Abdruck haben, den sie vorher gar nicht hatten. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Und diese Flüchtlinge, die dahinter stehen, für die bleibt dann natürlich irgendwie gar nicht mehr genügend im Prinzip Geld übrig, um das zu finanzieren. Und nochmal, wenn wir diese ganze Kostenquoten jetzt mal nehmen und würden sagen, hätten wir die genommen, um in Eritrea vor Ort beispielsweise finanzielle Aufbauprogramme zu fahren, Nahrungsmittelprogramme zu fahren, vernünftige Infrastrukturen zu schaffen, es wäre um ein Vielfaches billiger geworden. Und das sind einfache Rechnungen, die man machen kann. Und wenn man das so nicht macht, diese einfachen Rechnungen, dann aus meiner Sicht, weil man es nicht machen will.
Ja, ich möchte mal hinweisen auf das Buch, das wir hin und wieder einstellen. Das heißt Alte Seele Afrika. Und da ist eine Agrar- und Kulturexpertin, Frau Dr. Ine Stolz, die hat das Buch geschrieben. Ich kenne sie auch persönlich. Sie hat 30 Jahre in Afrika gelebt und schreibt in diesem Buch genau über dieses Thema auch, nämlich was man vor Ort wirklich tun könnte. Und sie hat auch schwer verurteilt, zum Beispiel diese, sind ja sowieso watteweiche Beschlüsse, die man da in Ägypten jetzt bei diesem sogenannten Klimagipfel zugunsten der südlichen Länder beschlossen hat, wo aber überhaupt nichts feststeht und keiner weiß, wie viel. Und sie sagt, selbst wenn jetzt hohe Summen beschlossen würden für Afrika, für afrikanische Länder, heißt es nicht, dass das Geld dort ankommt, wo es ankommen soll, sondern die Erfahrung zeigt leider, dass es auch dort wieder bei den Lobbyisten landet und die Menschen meistens leer ausgehen.
Ja, und daran sehen wir die Agenda. Menschenrechte werden dadurch tangiert, indem man die Menschen zu Flüchtlinge macht. Und wer Flüchtling ist, wer Asylant ist, wer Auswanderer ist, wer Migrant ist, das ist ja mittlerweile alles so eine Vermischungsbegrifflichkeit, die man nicht mehr wirklich zuordnen will. Und all diese Menschen haben dann Menschenrechte. Derjenige, der aber in seiner Heimat bleibt, der hat offenbar keine Menschenrechte. Und das sehen wir immer wieder, wenn die gesamte politische Ära darauf aufgelegt ist, dass alle, die jetzt gekommen sind in die entsprechenden Einwanderungsländer, dass man denen dringend helfen muss, diejenigen, die dort aber vorher gewohnt haben, dabei untergehen. Das heißt, denen quasi die Menschenrechte entzogen werden. Wenn ich sehe, was dort allein im Ahrtal gewesen ist mit dieser Überflutungsgeschichte, wo nach wie vor immer noch Menschen unter dramatischen Bedingungen leben müssen. Ich frage mich, wie verächtlich muss man sich da eigentlich fühlen, wenn eine solche Politik geführt wird? Und wo bleiben die Massenmedien, um einfach darauf hinzuweisen?
Ja, der Frederik Paul, der diesen Gastbeitrag bei der Welt geschrieben hat, der nennt als Beispiel den Kreis Viersen und den Kreis Olpe. Dort hat zum Beispiel es schon Überlastungsanzeigen gegeben und dort ist bereits der Aufnahmekipppunkt überschritten, schreibt er. Die Flüchtlinge, jetzt heißt es halt einfach Flüchtlinge, müssen dann aber in anderen Kommunen untergebracht werden. Der Königsteiner Schlüssel legt fest, wie viele Menschen in einem Bundesland aufgenommen werden müssen. Die Basis der Steuereinnahmen, die Bevölkerungszahl, die Verfügbarkeit von Wohnraum spielen leider bisher in dieser Betrachtung keine Rolle. Und das wäre ja vielleicht auch mal ein wichtiger Blick gewesen.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, wenn wir jetzt ich habe vor 2 Jahren mal gesprochen von einer drohenden Verelendung. Und da bin ich viel angegriffen worden dafür, weil man sagt, wie kannst du da mit solchen Begrifflichkeiten arbeiten? Aber das ist doch letztendlich hochgerechnet das Ziel, was in irgendeiner Form im Raum steht und welches jetzt es zu verhindern gilt. Es ist ja verhinderbar, indem die Menschen endlich erkennen, wo sind eigentlich die Ursachen und wo sind die Wirkungen. Und diese Wirkungen liegen sowohl auf der Einwandererseite als auch bei den Menschen, bei denen eingewandert wird. Aber die Ursache, die wird letztendlich aus Berlin verkündet und sitzt eben halt noch ein paar Etagen oben drüber.
Ja, und Herr Paul schreibt auch, dass ihm bewusst sei, dass dieser Gastbeitrag Einzelnen nicht gefallen wird und darum gehe es ihm auch gar nicht, sondern es geht um eine realistische Analyse der Situation vor Ort. Ich sehe, sagt er, dass wir auf einen gesellschaftlichen Kipppunkt zusteuern, der Kipppunkt der Akzeptanz und der Solidarität. Und ist auch in Sorge und sagt, die Stimmung darf auch nicht durch Scharfmacher von rechts oder Weichspüler von links vergiftet werden, sondern die Mitte der Gesellschaft sei gefordert, dies mit aller Kraft zu verhindern. Wörtlich, die Menschen, die hier leben und die Menschen, die herkommen, um Wohnraum und Arbeit zu finden, dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ja. Andreas, das ist sehr richtig, was er sagt, aber in die Praxis umgesetzt. Wie sollen das jetzt aussehen?
Naja, die Sache ist schon, er bringt es ja auf den Punkt. Er sagt zum Beispiel, dass sein Gastbeitrag Einzelnen nicht gefallen wird, während wir eine Regierung haben, wo ein Herr Habeck neulich sagt, es ist mir völlig egal, ob die Leute mich mögen oder nicht, ist mir wurscht oder wie auch immer die Politik aussieht.
Nee, das war dieser Fake-Zusammenschnitt. Das hat er nicht gesagt auf die Frage, ob die Leute ihn mögen. Das müssen wir zurücknehmen.
Gut, nehme ich was anderes. Ein Mann, der gesagt hat zu seinem eigenen Land, sowas wie Vaterlandsliebe kotzt mich an und ich kann mit dem Begriff Deutschland nichts anfangen. Also wir können beliebig auch andere Dinge nehmen, auch wenn er das zufällig jetzt nicht gesagt hat. Aber auch eine Frau Baerbock, die ganz klar gesagt hat, ist mir völlig egal, was meine Wähler von mir denken. Das ist ja diese Verhöhnung und diese Verachtung ihrer eigenen Wähler sogar. Das ist interessant, da machen Leute ein Kreuzchen. Ich habe gerade gesehen, irgendwo gab es im Fernsehen diese, welche sind die beliebtesten Politiker? Ja, und da war die schlechteste Frau Weigel und dann kam Frau Wagenknecht und dann ging das hoch bis zum vorletzten Guten, das war dann Herr Habeck. Das war der zweitbeliebteste und die beliebteste war wirklich Frau Baerbock. Das war eigentlich eine spiegelverkehrte Richtung, also eine spiegelverkehrte Aneinanderreihung von Politikern, quasi von kompetent zu inkompetent. Und die Kompetentesten wurden als dumm bezeichnet und als unbeliebt bezeichnet. Und die Inkompetentesten, die wirklich nachgewiesen haben, keine Ahnung zu haben, die stehen dann auf der Beliebtheitsskala ganz eins. Ich bezweifle, dass das wirklich der Wahrheit entspricht, aber wundern wird es mich mittlerweile auch nicht. Aber das ist die Ursache, um Dinge zu verändern, um deine Frage zu beantworten.
Also, das war das ZDF. Die haben das gebracht, dieses Ranking, Andreas. Unfassbar. Und da wirst du doch nicht Zweifel haben. Ich bitte dich mal. Zweifel am Wahrheitsgehalt.
Ach so, das war das ZDF. Ja gut, dann nehme ich das zurück. Nein, das ZDF berichtet natürlich immer sauber und objektiv. Das stimmt.
Genau, das ist bei uns übrigens eingestellt worden mit dem Kommentar heute schon gelacht. Ja, und bei 0%, der ist also geblieben, wo er war, das ist der Herr Lauterbach gewesen, der gleichermaßen gleichmäßig beliebt war und offenbar bleibt.
Also er liegt in der Mitte der beliebtesten Politiker, das muss man einfach mal so sehen.
Ja, und das ist Deutschland, jedenfalls wenn das ZDF sozusagen das hier beschreibt. Andreas, ganz kurz zum Abschluss dieses Artikels, der bemerkenswert mutig ist. Die Welt traut sich mal wieder, wie immer mal öfter, dass sie kritisch hinschauen. Er sagt jetzt, dieser Friedrich Paul, dieser Fraktionsvorsitzende der CDU, er sagt, enorm weiterhelfen würde auch, wenn die Bundesregierung keine weiteren Fluchtanreize setzen und bestehende reduzieren würde. All dies trüge dazu bei, dass sich kurz- bis mittelfristig die Belastungslage vor Ort entspannt. Und damit sind wir beim nächsten Thema, nämlich dem Bürgergeld, Andreas. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten titeln Wirtschaftsmacht Deutschland verabschiedet sich. Und die berichten also in diesem Zusammenhang über das neue sogenannte Bürgergeld, das ja ab 1. Januar 2023, also in einem Monat, eingeführt werden soll. Also Hartz IV wird abgeschafft, das Bürgergeld wird eingeführt. Damit heißt, so heißt es hier, soll der Druck auf die Arbeitnehmer beseitigt werden, einen Job anzunehmen. Und man spricht dabei über den Fokus einer weiteren Ausbildung, anstatt arbeiten zu gehen. Jetzt fragt man sich, kann sich der Staat das leisten, zumal auch weitere Migranten, laut Friedrich Merz, dem CDU-Politiker, jetzt gerade zusätzlich massenweise angelockt werden, die ja dann ebenfalls dieses Bürgergeld bekommen werden.
Ja, also für mich ist das eine ganz klare sozialistische Ausrichtung auf nationaler Ebene, die hier deutlich wird. Und Sozialismus und National ist immer eine ganz kritische Kombination aus meiner Sicht. Und davor warne ich auch immer wieder. Und dieser Trend zeigt sich ja auch in allen Bereichen. Und wenn es um diese kuriosen Armbinden-Diskussionen geht, die bei der WM wirklich als ernstes Thema gehandelt wird, da geht es gar nicht um die Sache, sondern um die Armbinde an sich, als hätten wir nicht historisch schon bittere Erfahrungen machen müssen, was Armbinden angeht. Aber okay, ich frage mich, wo die Sensibilität bleibt. Kommen wir aber zurück zu dem Signal der Ampel durch das Bürgergeld, welches signalisiert eindeutig, man muss nicht unbedingt Leistungen in Form einer Arbeit bringen, um gut leben zu können. Die Frage, wie das Ganze finanziert werden soll, wird aber nicht gestellt. Die eigentliche Botschaft beschreiben die deutschen Wirtschaftsnachrichten mit den Worten paradiesische Zustände in Deutschland. Dann erinnert man sich zu Recht an die Kohl-Regierung, viele erinnern sich noch, in den 1980ern und 1990er Jahren, als man ebenfalls den Wohlstand von der Arbeit immer mehr abkoppelte und Deutschland über Sozialgeschenke zum kranken Mann Europas macht. Es ist interessant, dass erst Bundeskanzler Gerhard Schröder, das möchte ich auch mal ganz klar sagen, nach 1998 diesen Wildwuchs des Sozialstaats erst beseitigt hatte, bevor es überhaupt Konkurs ging.
Ja, aber nun will ja die rot-grüne Regierung dieses sogenannte Bürgergeld einführen. Dein Lieblingskanzler, Herr Scholz, wird nicht müde zu betonen, dass das Land die finanzielle Kraft für das Bürgergeld hätte. Also ich meine, die haben ja sowieso Geld wie Heu. Das ist wie ein Hahn, der nie mehr geschlossen wird. Er lässt aber weg, der gute Herr Scholz, dass es ohne die damaligen schmerzlichen Schröder-Reformen diese Kraft gar nicht gegeben hätte. Und die Grünen sind auch zufrieden, dass ihre Regierungsbeteiligung in der Ära Schröder nicht so präsent gewesen ist. Jetzt ist man offenbar ganz froh, Teil der aktuellen, gabenverteilenden Regierung zu sein.
Ja, die Grünen sind regelrecht selbstzufrieden sogar und freuen sich jetzt so, dass das sind die klassischen Werteverteiler, Werte, die andere erarbeitet haben. Aber das ist oft so bei linken Strukturen. Die FDP allerdings, die fabuliert sogar davon, dass das individuelle Ziel der Bürger sein muss, sich aus der Abhängigkeit von Sozialleistungen zu befreien. Und die Deutung dieses Satzes, die würde ich doch gerne mal klar hinterfragen. Es geht also hier irgendwie um die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, aber ohne es zu erklären. Das finde ich sehr wichtig hier. Im Plan B haben wir von der Wissensmanufaktur das damals getan. Uns ging es bei der Wissensmanufaktur genau um die Transparenz dieses Themas, die ich aktuell allerdings komplett vernebelt sehe, wenn ich die Politikeraussagen verfolge, die wir momentan hören. Wenn wir ermitteln, dass die innovativen Entwicklungen der Wirtschaft, hatten wir gerade gehabt, in der zweiten und dritten industriellen Revolution, also auf die Leistung der arbeitenden Menschen, und später auch Maschinen zurückgehen, das sind ja die Grundlagen der Entwicklung, Menschen und Maschinen, dann kann man durchaus hinterfragen, warum vor allem die aktuellen Shareholder, also die Aktionäre und Spekulanten an der Börse quasi die gesamten Früchte dieses weit zurückliegenden technischen Fortschritts allein erfahren. Also kurz zusammengefasst, Menschen und Maschinen erschaffen den Fortschritt. Denken wir zum Beispiel an die 1920er Jahre, als das Fließband entwickelt wurde. Aber nur eine kleine Clique von Kapitalhaltern ernten die Früchte aus dieser Zeit, wobei die heutigen Nutznießer selbst genauso wenig Anteil an den damaligen Fortschritt hatten wie die heutigen Arbeitslosen. Und das wird in diesem kleinen Satz alles rein zu interpretieren sein, was die FDP da sagt.
Ja, und es ist das, was Sie ein wenig verschlüsselt meinen bei der FDP. Wenn die Bürger statt von den Sozialleistungen abhängig zu sein, lieber ein Bürgergeld bekommen. Damit würde man das Bürgergeld ja in die freiheitlichen Grundsätze, also in der Art, wie du es gerade gesagt hast, einfügen, ohne es so konkret zu benennen.
Richtig, und das ist diese Verwirrung, die dahinter steht. Denn wollte man ein faires Grundeinkommen oder ein Bürgergeld einführen, so wie man sich das denkt, dann müsste die gesamte Architektur der kapitalistischen und auch der sozialistischen Wirtschaftsordnung, die wir aktuell haben, auf den Tisch. Kapitalismus und Sozialismus sind aus der Vogelperspektive betrachtet zwei Seiten derselben Medaille. Wenn die Sozialisten und die Kapitalisten endlich merken, dass sie nicht Gegner sind, sondern auf derselben Medaille stehen, dann lassen sich die Probleme lösen. Aber dazu muss man diese Tür erst einmal durchbrechen. Wollten wir wirklich etwas für die Menschen auf dieser Welt verbessern, und zwar für alle Menschen, dann gehören mehrere Komponenten gleichzeitig geändert. Das wären aus meiner Sicht zum Beispiel dieses Bürgergeld, das wäre nämlich ein bedingungsloses Grundeinkommen. Zweitens ein der Natur empfundenes fließendes Geldsystem und ein soziales Bodenrecht. Kein sozialistisches, sondern ein soziales. Und dazu käme dann noch eine freie Presse. Damit meine ich übrigens nicht die Pressefreiheit der Berichterstattung, sondern eine Befreiung der Presseunternehmen von mächtigen finanziellen Einflüssen und Interessen. Das ist das, was ich meine. So ließe sich die Wirtschaft also wirklich erneuern, die den Menschen dann dienen würden, während heute die Menschen ja der Wirtschaft dienen müssen.
Ich würde mal sagen, wir versuchen es nicht ganz so akademisch, Herr Professor. Die Frage stellt sich, ob die Menschen die Zusammenhänge einer angepassten Wirtschaft, und zwar den Naturgesetzen angepassten Wirtschaft, überhaupt verstehen. Denn man erwidert ja gerne, das wären alles realitätsfremde Gedankengänge, die der normale Bürger gar nicht begreifen kann.
Ja, man tut es gerne ab als Hirngespinste, ganz besonders von der wissenschaftlichen Disziplin heraus, weil dann würde man nämlich feststellen, dass diese gesamte Wirtschaftswissenschaft eine Religion ist und nicht wirklich was mit Wissenschaft zu tun hat. Die Menschen würden sehr wohl verstehen, weil alles ganz logisch und vor allem einfach zu erklären wäre und es dann auch erfassen würden, weil es wirklich einfach ist. Ich habe im Normalfall nie länger als 2 Stunden gebraucht, um in einem Vortrag diese Zusammenhänge schlüssig verständlich zu machen. Und das kann jeder, der das einmal gelernt hat. Das liegt nicht an meiner tollen Vortragskunst, sondern an der Einfachheit des Themas. Und aus meiner Sicht ist man von Seiten der Macht überhaupt nicht an Transparenz für die Bürger interessiert, weil dann würden sie nämlich selbst denken und würden eine eigene Meinung entwickeln. Und das würde Machtverluste bedeuten für die Volksvertreter, die auf Kosten der arbeitenden Menschen ein sorgenfreies Leben führen, wie wir wissen.
Sehr schön, wir haben das jetzt in uns aufgenommen, es durchwirkt uns, Andreas, und jetzt kommen wir mal zu diesem geplanten Bürgergeld zurück. Es soll ja eine Leistung der Grundsicherung für Arbeitssuchende sein. Man sagt nicht mehr Arbeitslose, sondern Arbeitssuchende. Also handelt es sich ja eigentlich nur um eine Fortsetzung des Arbeitslosengeldes II. Die Sätze werden lediglich am 1. Januar ein bisschen angehoben. Wer bislang Arbeitslosengeld bezogen hat, bekommt automatisch dann Bürgergeld. Wer bedürftig ist, bezieht ab Januar das neue Bürgergeld. Dabei wird das gesparte Vermögen des jeweiligen Anspruchsberechtigten bis zu 40.000 Euro geschont, schreiben die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Für jedes weitere Haushaltsmitglied werden 15.000 Euro nicht angetastet. Der Wohnungszuschuss wird ebenfalls im ersten Jahr jedenfalls in voller Höhe ausgezahlt und erst in der Folge wird nur eine vom Jobcenter als angemessen eingestufte Wohnung subventioniert. Zum Bürgergeld wird man 30 statt bisher 20% dazu verdienen können.
Ja, das klingt wie das Ausschütten eines Füllhornes, welches proppevoll ist und alles wird jetzt ganz toll werden, ja? Wir sehen hier aber lediglich eine Aufstockung der Sozialleistungen. Und dafür lässt man sich dann als Politiker gern auf die Schulter klopfen. Der Begriff Bürgergeld wird hier also zu einem Etikettenschwindel, weil es bleibt Arbeitslosengeld, es wird nur einfach benannt. Das ist wirklich wichtig, das zu verstehen. Nach außen spricht man dann von einer Kernbotschaft der Vermittlung von Arbeitslosen in Langzeitbeschäftigungen. Auch will man die Ausbildung forcieren, um neue Kompetenzen und so weiter zu schaffen. Also die deutschen Wirtschaftsnachrichten schreiben dazu, ich habe mir hier mal ein Zitat rausgesucht, das Bürgergeld eröffnet Menschen, die das neue System ausreizen wollen, einen einjährigen Urlaub auf Kosten des Staates. In dieser Zeit werden auch die Wohnung und die Heizung finanziert. Das Ersparte wird nicht einmal angetastet. Wenn also mehrere Personen im Haushalt in den Genuss des Bürgergelds kommen, dann ergibt sich ein ansehnlicher Beitrag, der auch durch einen Zuverdienst gesteigert werden kann. Warum sollte jemand das gesetzlich abgesicherte Angebot nicht annehmen? Zitat Ende.
Ja, letztlich macht der Staat ja auch überhaupt keinen Hehl davon, dass man die Menschen in der von ihm produzierten Not nicht alleine lässt. Die Politik, die stellt sich also da als Gönner, wie immer, obwohl sie den Schaden eigentlich verursacht haben. Wie kann man denn überhaupt oder wie kann die immer mehr zusammenbrechende deutsche Wirtschaftskraft diese Kosten überhaupt wuppen, wenn wir sehen, was da an Milliarden zu anderen Themen rausgeschossen wird? Die Wirtschaft steht vor enormen Herausforderungen, spätestens seit letztem Jahr, seit Herr Habeck und Herr Scholz Hand in Hand das Land zerlegen. Und die können nur bewältigt werden, wenn eine generelle Stimmung, sagen wir mal, unter dem Motto Ärmel hochkrempeln herrschen würde. Denn es geht ja um die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt. Stattdessen reden die großen Konzernführer von der Deindustrialisierung Deutschlands. Und wir haben keine Wettbewerbsfähigkeit mehr gegenüber großen Playern wie USA, China, Indien und so weiter. Und genau in dieser Phase werden jetzt die Steuerkosten für die wenigen noch gesunden deutschen Unternehmen hochgetrieben, indem man quasi einen staatlich finanzierten Urlaub auf Kosten des Staates anbietet. Eigentlich klingt das ja alles völlig absurd.
Ja, das ist wirklich absurd, wenn man es durchdenkt. Und der Eifer der Politik, die Menschen in der Krise nicht allein lassen zu wollen, ist aktuell nicht einmal wirklich begründet. Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat mit 45,6 Millionen Menschen einen historisch hohen Stand erreicht. Zurzeit sprechen wir übrigens nur von 1,3 Millionen Erwerbslosen, wobei wir berücksichtigen müssen natürlich, dass allein durch die millionenfache Einwanderung viele Erwerbslose dazukämen, wenn man sie als erwerbslos führen würde. Das macht man natürlich nicht grundsätzlich. Außerdem übersehen wir die dramatische Dimension des Arbeitskräftemangels. Es werden zurzeit 500.000 Stellen nicht besetzt. Es werden Menschen gesucht, Fachkräfte gesucht, aber die können nicht besetzt werden, weil das erforderliche Personal fehlt. Und die Politik scheint nicht zu wissen, dass auf diese Weise im Jahr eine mögliche Wirtschaftsleistung, die von diesen 500.000 Stellen ausgehen könnte, würden von 40 Milliarden Euro schlicht liegen gelassen werden. Das ist also quasi ein Verbrechen an die Ökonomie. Das Gebot der Stunde für die Politik wäre also, alles zu unternehmen, um die Menschen zur Annahme der angebotenen Arbeitsplätze zu animieren. Die Einladung genau jetzt zu einem kostenfreien Jahresurlaub auf Kosten des Staates hat exakt die gegenteilige Wirkung. Wer will denn da überhaupt noch arbeiten, wenn er sagt, warum soll ich denn das Ganze? Kann ich doch auch so sauber laufen lassen. Zusätzlich ist durch die Lockdown-Politik in Deutschland, das ist immer wieder merkbar, eine zusätzliche Lethargie bei vielen Menschen entstanden. Und das hat die Fantasieforderung an den Staat regelrecht nochmal beflügelt. Also Geld und Leistungen, das ist wichtig, sind aber untrennbar miteinander verbunden. Das haben viele Menschen vergessen und fordern gern munter einfach irgendwas drauf los vom Staat.
Ja, das ist ja nun auch ein Naturgesetz, das Gesetz der Wechselwirkung. Und wenn ich nichts tun sehe, dann kann ich nicht viel ernten, was produktiv ist. Das ist doch klar. Und es ist auch das Gesetz des Nehmens und des Gebens. Und ehrlich gesagt kenne ich kaum Leute, die abends zufrieden ins Bett gehen, wenn sie den ganzen Tag nichts gearbeitet und nichts geleistet haben. Nein, absolut. Denn das gehört ja zum Selbstverständnis eines Menschen auch dazu. Wie geht denn aus deiner Sicht nun die Geschichte aus? Erwartest du einen Staatsbankrott oder welche Prognose kannst du uns hier mitteilen?
Naja, ich sehe hier ein Regierungsverhalten zurzeit, das die bewährte Wirtschaftsform mit einem gesunden Mittelstand quasi aufgegeben wurde. Das heißt also, der Mittelstand war der Garant unserer Wirtschaftsordnung und auch eben halt des hohen Wohlstandes, den wir hatten in Deutschland. Und der ist aufgegeben worden. Und das ist ein Verhalten, welches aus meiner Sicht den Staatsbankrott aus meiner Sicht schon beweist. Also eine Insolvenz wird ja in der Wirtschaft in zwei Bereiche unterschieden. Du sprichst hier gerade vom Staatsbankrott. Zahlungsunfähigkeit ist der eine Begriff. Das heißt, ich kann meine Rechnung nicht mehr begleichen, einfach weil keine Kohle mehr da ist. Und der zweite Begriff der Insolvenz ist die Überschuldung. Ich sehe mich außerstande, meine aufgelaufenen Schulden jemals abzuzahlen, auch wenn ich im Moment noch liquide bin. Und Deutschland oder die EU, eigentlich sogar fast alle Länder auf dieser Welt, sind überschuldet und müssten Insolvenz anmelden, wenn man eine seriöse Geschäftsführung zugrunde legen würde.
Also, dann fragt man sich natürlich, warum wird in Berlin keine Bankrotterklärung abgegeben, wenn fast alle Staaten nachweislich überschuldet sind? Eigentlich ist das ja dann eine Art Konkursverschleppung, oder? Du hast ja mal erzählt, dass da ein Straftatbestand.
Das ist es in der Wirtschaft. Da der Staat mittlerweile weit weg von einer, aus meiner Sicht, Rechtsstaatlichkeit agiert, argumentiert man einfach, dass man gar nicht zahlungsunfähig sein kann, weil man ja mit den Komplizen von der Bank in Zusammenarbeit einfach beliebig viel Geld nachdrucken kann. Das ist ja das, was gerade passiert.
Ja, Inflation, oder?
So ist es. Weshalb ich auch immer wieder auf meinen letzten Podcast jetzt unter, wenn man raufgeht, mal unter dieser Lupe auf Telegram, Hashtag Andreas Popp Finanzfragen was tun, da weise ich immer wieder drauf hin, auch wenn er schon älter ist, er ist immer noch hochaktuell. Gerade jetzt, wo der Damm der Moral und der Rechtsstaatlichkeit sichtbar gebrochen ist und die Menschen gerade dabei sind, auch ihr angelegtes Vermögen in Fonds, Lebensversicherung, Bausparverträgen oder normalen Bankanlagen aufgrund einer aus meiner Sicht kriminellen Wirtschaftspolitik zu großen Teilen verlieren werden, da ist es wirklich wichtig, seine Pfründe zu sichern, also das Pulver trocken zu halten. Das erkläre ich dann noch in dem Finanzpodcast. Jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verredet.
Ja, Hauptsache, wir haben das jetzt alles erfahren. Das ist ja nun auch nicht gerade uninteressant. Wir werden auch sehen, wie es weitergeht. Aber schon die derzeitige Inflation macht vielen Menschen zu schaffen. Das können wir hier den ganzen Tag im Kanal auch beobachten. Lebensmittelpreise, Energiepreise, also ich weiß nicht, wie ein Zeitmaß aussieht, aber es scheint alles relativ schnell zu gehen, auch hier.
Wichtig ist eines, das neue Bürgergeld, welches ja aus dem Nichts produziert wird, also quasi hergestellt wird aus dem Nichts ohne Gegenleistungen, wird auch den millionenfachen Einwanderern gezahlt werden. die übrigens niemals in die Steuer- oder Sozialsysteme eingezahlt haben. Und damit erhöht sich diese Preisexplosion von Lebensmitteln und Energiepreise zusätzlich. Man gibt den Bürgern also Geld, damit sie die steigenden Preise bezahlen können, die man mit dem Bürgergeld erst produziert hat.
Andreas, wir werden sehen. Ich denke mal, dass wir an diesem Thema dranbleiben. Auch über das Bürgergeld wird jetzt noch viel berichtet werden für alle die, die es interessiert. Wir haben eine Zuschrift bekommen. Wir wechseln jetzt noch kurz das Thema. Wir haben eine Zuschrift bekommen, da heißt es: Sehr geehrte Frau Hörmann, sehr geehrter Herr Popp, lange höre ich Ihren Podcast, schöne Zusammenfassung und so weiter. Wie so oft gibt es aber auch die anderen Berichterstatter, und da Sie wiederholt das Agieren von Robert Habeck ansprechen, möchte ich Sie auf einen Artikel von Klaus-Rüdiger May aufmerksam machen bei Tichys Einblick, der klar analysierte, dass die Politik von Robert Habeck ideologisches Kalkül ist mit pseudowissenschaftlichem Hintergrund. Man ahnt es ja immer schon. Eine seiner 7 Frauen, in Anführung, die ihn geprägt haben, ist die Wissenschaftlerin Mariana Mazzucato, die Kommunismus für die bessere Wirtschaftsform hält. Und der Kommentar dieser Zuschrift lautet: Von Unfähigkeit oder Dummheit kann bei den Grünen leider nicht ausgegangen werden, und zu wenige wissen das. Aber wenn man ihre Thesen liest, diese Thesen von Frau Mazzucato, dann sieht man 1:1 die politische Umsetzung davon in Deutschland. Tja, und dieser Artikel, der hier angesprochen wird bei Tichys Einblick, der ist von September in diesem Jahr. Den haben wir uns mal angeschaut, und da wollen wir mal kurz hineinlesen, denn das sind ja doch ganz interessante Informationen, wenn ihr gerade mal wieder nicht versteht, warum die Regierung neue Erlässe oder Gesetze durchpeitscht, die logisch nicht mehr erklärbar sind, könnten hier auch einige Ursachen zu finden sein. Also Herr Habeck hatte in einem Interview Frau Mazzucato als eine Frau bezeichnet, die sein Leben verändert hat. Und hier heißt es: Es besitzt schon eine rustikale Ironie, dass ausgerechnet dort, wo sich die Reichsten der Reichen treffen, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Robert Habeck der linksliberalen Ökonomin Mariana Mazzucato begegnete, von ihr persönlich initiiert und auf Kosten Deutschlands auf die Mission zur Weltrettung geschickt wurde. Dort auf dem Berg von Davos wurde dem Germanisten und Sohn eines Apothekers aus Lübeck womöglich eröffnet, dass er in die Geschichte eingehen könnte, wenn er sich nur an Mazzucatos Leitideen halten würde. In Habecks eigenen Worten klingt das so: Ich hatte mich zuvor intensiv mit ihren Schriften beschäftigt, und sie gehören zu den Besten. Im direkten Gespräch war die Frau eine Macht, eine Autorität. Das ist ja schon mal etwas, das ist ja eine Sache, die hatte Hans-Joachim Marz ja schon mal untersucht, dass viele deutsche männliche Politiker vor der Macht von Mutti Merkel ja auch praktisch wie paralysiert erschienen.
Naja, das ist das Problem, wenn ein Ismus dahinter steht, ob das Sozialismus, Kommunismus in diesem Fall oder Kapitalismus ist. Da gibt es so oder auch Liberalismus. Das sind alles so absolute Begriffe, die mehr oder weniger in eine Richtung tarifiert werden, als eine Art Fundament gelten, worauf dann ein Weltbild zementiert wird, gezimmert wird, genau genommen. Und das ist das Problem. Und wenn wir uns jetzt unterhalten, beispielsweise über diese einzelnen Ismen, gibt auch Kommunitarismus und so weiter, dann werden wir feststellen, dass sie alle mehr oder weniger an dem Thema vorbeigehen, weil sie von Annahmefehlern ausgehen, die nicht da sind. Und wenn dann beispielsweise ein solcher Herr Habeck, der wie gesagt in seiner Position als Wirtschaftsminister eine Insolvenz nicht unterscheiden kann von einer Pleite oder was auch immer, also wir sehen da ja unglaubliche Dinge, die da gelaufen sind, was er da von sich gegeben hat, dann ist er natürlich relativ zugänglich für einfache Modelle, die auch auf falschen Annahmen basieren. Was wir jetzt daraus lernen können, ist vor allem eines: diese ganzen Dinge zu diskutieren, zu hinterfragen und dann eben halt uns den Naturgesetzen zuzuwenden. Was wir hier sehen, ist ganz klar, dass eine Kommunistin beim WEF, bei den Milliardären sitzt, zeigt eben halt, dass es eben nicht die Selbstlosigkeit ist, sondern es läuft immer auf dasselbe hinaus: Macht und Wohlstand. Macht und Wohlstand auf Kosten anderer. Das sind alle Ismen: Sozialismus, Kommunismus und Kapitalismus.
Die Frau Mazzucato, wenn ihr bei Wikipedia sie eingeht, ist eine italienisch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie ist Professorin für Economics of Innovation and Public Value an der University College London. Und dort ist sie auch die Gründerin und Direktorin verschiedener Institute, zum Beispiel for Innovation and Public Purpose. Aber jetzt kommt es, und das macht die Sache auch noch erklärbarer, sie ist Autorin der Studie über den Staat als Unternehmer, Andreas. Und das ist ja das, was wir im letzten Podcast, ich glaube am Freitag war es, wo wir darüber sprachen, dass Herr Habeck sich genauso geäußert hatte, nämlich, dass ein freier Welthandel vorbei ist und dass das ab sofort Sache des Staates ist, der Regierung ist. Und eigentlich sei die Idee des freien Handels nie die richtige gewesen. Oder er hat sogar, glaube ich, gesagt, es war die falsche Idee.
Im Prinzip sind das alles Diskussionen, die komplett an den Themen vorbeigehen, weil wenn der Begriff Staat nicht definiert ist, kann ich gar nicht wissen, wen meint er denn damit. Er meint damit wahrscheinlich die Regierung. Dieser sogenannte Staat, den er repräsentiert, ist aber auch wieder nur eine Marionette, die eingebunden ist in einem großen Komplex anderer Machtstrukturen und vor allem Geldern. Eins ist nochmal wichtig: Staat kommt von Status. Status heißt Stand. Stand heißt Vermögenstand. Vermögenstand heißt, Geld regiert die Welt. Also muss die Frage gestellt werden, wer regiert eigentlich das Geld? Und wenn wir an diese Frage kommen, dann können wir schon diese ganzen Ismen, über die wir diskutieren, ad acta legen. Hier finden Diskussionen statt auf einer Ebene, die schon bereits die Realität verlassen hat, die Wahrheit verlassen hat.
Dennoch interessant, denn wenn es das ist, wir kommen gleich mal zu einem Zitat auch von Robert Habeck, was das alles für ihn bedeutet, diese Thematik, die ihm von Frau Mazzucato offenbar infiltriert wurde oder auch sollte, weiß man ja nicht, warum er auch so, das ist jetzt so eine persönliche Bemerkung, störrisch eine Wirtschaftspolitik durchpeitscht, die sichtbar die Deindustrialisierung zur Folge haben muss. Das entzieht sich ja allen logischen Denken, was derzeit passiert. Also Frau Mazzucato predigt den starken Staat, der dem Gemeinwohl verpflichtet ist und eine Gemeinwohlwirtschaft durchsetzt. Erinnert mich übrigens ein bisschen an das von dir gerade erklärte Bürgergeld. So etwas eben auch wie eine sozialistische Marktwirtschaft, die zwar unterschiedliche Eigentumsformen, aber nur einen Chefplaner kennt, und das ist der Staat. Und letztes Jahr im Juni hat Robert Habeck auf dem Parteitag der Grünen mit einer Grundsatzrede brilliert. Ziel aller Politik, auch der Wirtschaftspolitik, war und ist sowohl für Mariana Mazzucati als auch für Robert Habeck, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Und da Geld ja für Robert Habeck, genauso wie für Herrn Scholz oder Frau Faeser, überhaupt keine Bedeutung mehr offenbar besitzt, hat er verkündet, es wird nicht am Geld scheitern, um Deutschland klimaneutral zu machen. Und die Mehrkosten für die Klimawandelbekämpfungsindustrie bezifferte Habeck auf dem Parteitag freihändig, heißt es hier, auf 50 Milliarden Euro. Und diese Zahl dürfte inzwischen Geschichte sein. War es im Übrigen schon, bevor Putins Truppen in der Ukraine einfallen. Das wird alles noch viel teurer. Das heißt aber, es geht nicht mehr darum, dass die Menschen einverstanden sein müssen, dass sie es logisch finden, sondern dass der Staat von oben regiert und einfach sagt, dieser Wandel wird jetzt hier durchgezogen.
Ja, eine offen geforderte Diktatur. Ja. Ganz, ganz offen. Und wenn wir das sehen, dass sie auch beim WEF dort mit rumhantiert, dort mit einem Herrn Harari und so weiter. Das sind ja eine kuriose Sammelsurium im Prinzip von verschieden wirkenden Leuten. Und wir sehen, dass diese gesamten vermeintlich Konkurrenzsysteme alle miteinander verzahnt sind. Hier treffen sie sich plötzlich alle. Kommunisten, Sozialisten, Kapitalisten und basteln sich da alle ihre wunderbare Geschichte zurück und fordern letztendlich eine Diktatur. Und das heißt, der Staat hat nicht nur die Rahmenbedingungen, zum Beispiel für die Sicherheit zu sorgen, dass die Feuerwehren existieren, dass es ein Gesundheitssystem gibt. Also dafür haben Sie nicht zu sorgen, sondern Sie haben jetzt auch noch die Aufgabe, die Geschäfte zu führen, die Unternehmer zu steuern. Und das kann natürlich niemals funktionieren. Das sind eben halt genau die gefährlichen Tendenzen, von denen ich spreche. Und wenn ich mir dann angesehen habe, es gab dieses CEO-Treffen beispielsweise in Thailand, im November war das beispielsweise, und da gucke ich mir dann Herrn Schwab an und auch Herrn Macron an, und ich gucke mir dieses Zeichen dort an, wie diese große Unternehmerverband, Weltunternehmer, die größten Chefs der Unternehmen haben sich dort getroffen, und ich sehe mir dieses Emblem an, dieses Symbol, was mich wirklich erinnert an das Hakenkreuz. Entschuldigung, das muss ich ganz deutlich sagen. Ich war erschrocken und wundere mich, dass ein Politiker sich in der heutigen Zeit vor ein solches Symbol überhaupt stellen kann. Selbst wenn das eine andere Symbolik haben sollte im Thailändischen, das ist für mich unvorstellbar, ehrlich gesagt.
Naja, zumal ja es ein Straftatbestand ist, wenn man dieses Symbol irgendwo zeigt oder einsetzt, auch zu Recht, also vollkommen d'accord, umso mehr verwundert ist.
Das ist ja kein richtiges, sondern das ist ja mehr so eine Art künstlerisch bearbeitetes, aber so wirkt es auf mich, und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Politiker doch sagen müsste, Moment mal, es tut mir leid, aber das erinnert uns hier bei unserer Geschichte an eine Zeit, da kann ich mich nicht vorstellen, und dann stelle ich mir die Frage, kann es sein, dass man sich da bewusst so hinstellt? Und da wird ein ja, das würde ja passen in eine Verschwörungstheorie.
Nein, wie kommst du denn darauf? Bewusst? Niemals, das glaube ich niemals, Herr Popp.
Okay, dann behaupte ich das Gegenteil.
Na, brauchst du ja nicht. Du musst dich ja von mir jetzt hier nicht beeinflussen lassen, aber ich glaube das jedenfalls nicht. Also, Herr Habeck hat von Mariana Mazzucato gelernt, heißt es hier, dass sich Missionen im Kampf gegen die Erderwärmung in dem Augenblick rechtfertigen lassen, in dem die Gesellschaft den Richtungswandel hin zum Umweltschutz akzeptiert. Es ist alles nur eine Frage des Bewusstseins, der Erschaffung des neuen Menschen. Das heißt mit anderen Worten, es wird eine Idee geboren, die wird entwickelt, die wird über Gesellschaften gelegt und die wird dann einfach durchgezogen, indem man auch über Jahrzehnte bestehende erfolgreiche Systeme, wie zum Beispiel einen Welthandel, einen lebendigen Welthandel, kurzfristig mal eindampft und sagt, hier geht jetzt nichts mehr über die Entscheidung des Staates.
Das ist ja genau die Situation, was mich sprachlos macht.
Ja, es macht einen sprachlos, ihr Lieben. Es wäre noch viel zu sagen. Dieser Artikel, den haben wir heute eingestellt. Also wenn ihr unter der Lupe eingebt, Mazzucato, das schreibt sich M-A-Z-Z-U und dann C-A-T-O, Mariana Mazzucato, dann erfahrt ihr darüber mehr. Das ist ein sehr langer, sehr aufschlussreicher Artikel. Eigentlich hätte ich gerne noch ein bisschen daraus hier mit Andreas gesprochen, aber das schaffen wir heute nicht mehr, weil wir sind buchstäblich am Ende. Ihr Lieben, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Bitte denkt immer daran, dass bei all diesem Wahnsinn, und es wird wahrscheinlich nicht besser werden in der nächsten Zeit, ihr geistigen Widerstand leisten könnt, indem ihr aufgeräumt innen bleibt, auf eure innere Stimme hört und das Ganze so einordnet, wie es sich für euch auch richtig anfühlt, indem ihr auch die Informationen prüft, immer wieder prüft. Auch das, was Herr Popp sagt.
Auch das ist es denn Wahnsinn. Entscheidend ist für uns alle, dass wir hier stabil durch den Wandel kommen, so wie es dieses Format in dieser Sendung auch darstellt, und da freuen wir uns auf unseren gemeinsamen Weg. Alles Liebe von uns hier aus Kanada.
Bis später.